Willkommen beim Tag im Uferbau. Es ist Premiere. Wir haben den Noah Heinen bei mir, bei uns im Atelier Uferbau. Und er erzählt, was der Erfolg hinter dem, was er macht. Und jetzt ist ja die Frage, was macht er denn, der Noah?
Also als erstes, lieber Flo, merci vielmal, darf ich da sein, darf ich die Premiere von euch mitfeiern. Und es ist mir natürlich eine riesengroße Freude, dass du und all die, die mir hier zuhören, 10, 20 oder sogar 30 Minuten von ihrer Lebenszeit schenken. Mhm. Ich will mir dementsprechend Mühe geben, etwas Schlaues zu sagen. Jetzt, wer bin ich? Ich bin 36, 37, Papi von einem Sohn. Ich glaube, das ist das, was mich am wesentlichsten auszeichnet auf der Erde. Und gleichzeitig darf ich Co-Gründer und der CEO von einer Solarfirma sein. Helion heisst die. Wir sind heute nicht mehr ganz 500 Leute und bauen in der ganzen Schweiz Solaranlagen, Wärmepumpen und Ladestationen für Elektroautos. Sprich, auf dem Hype Cleantech sind wir seit jetzt etwa 17 Jahren mit an vorderster Front. Mhm. Sind auch Marktführer, betreiben so gross wie der nächste grösser in diesem Bereich und vieles mehr.
Eben ja, leck, bist du erfolgreich, oder? So, ist mir gerade so. Und jetzt ist ja genau schon die Frage, wann hast du denn das erste Mal erfolgreich gefühlt im Leben?
Gibt es das? Das ist genau so der Punkt. Was ist erfolgreich? Und wenn man jetzt mal den Scope ein bisschen auftut vom Beruflichen, wäre noch die Frage, ob ich erfolgreich bin. Mhm. Bei Trend von der Mami von meinem Sohn. Ja, vielleicht nicht super erfolgreich. Und auch sicher sein oder andere in meinem Privatleben, wo man auch besser hätte können machen im Nachhinein. Mhm. Ich bin allerdings überhaupt nicht unzufrieden, das wollte ich nicht sagen. Aber was man vielleicht kann sagen als beruflich, und je nach Perspektive, man kann sagen, dass ich Glück oder Erfolg oder unter kapitalistischem Maßstab erfolgreich bin mit dem, was ich jetzt gerade mache. Mhm. Was allerdings werden sich ändern für ein bisschen.
Mhm. Und das, wenn du eben aufs ganze Leben nimmst, oder so, wie ist denn das Gefühl von Erfolg? Du hast es gesagt, kapitalistische Parameter sozusagen, oder? Aber vielleicht bist du früher nicht der schnellste Soloturner gewesen, weiß auch nicht, oder? Also gibt's so, weißt, wie ist denn das Erfolgsgefühl dann überhaupt gewachsen und so?
Look, es ist, glaube ich, das Beste beschreibt immer noch der Fisch oder ein kleiner Fisch in einem grossen Teich oder umgekehrt. Und hey, wo wir gegründet haben, haben wir gesagt, das höchste der Gefühle wären 10. Ah nein, in der 4 Mitarbeiter. Dann hast du gedacht, oh, das ist ein bisschen viel. Und wo wir direkt den ersten hatten, haben wir das Gefühl, wir sind wirklich, ey, es ist das Geilste. Wir sind so erfolgreich oder so zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Und irgendwie ist es wie eine Geschichte, die nie aufhört. Und jedes Jahr denke ich, verdammt, was da so wieder abgegangen ist. Mhm. Hey, das hätte ja gar nicht können sein, was da wieder los ist. Und jedes Jahr ist irgendwie noch ein bisschen extremer. Und ich glaube, Erfolg, ich persönlich beschreibe es als extreme Zufriedenheit, die ich darf, sage jetzt mal, auf den Job bezogen darf, erleben. Mhm. Und auch Dankbarkeit.
Ist denn, jetzt 17 Jahre hast du gesagt, oder?
Ja.
Bist du da dran? Das ist ja Konstanz. Jetzt, heute ist ja Jobhopping auch super. 3 Jahre, zack, wechseln, weißt du, so. Jetzt 17 Jahre ist ein Faktor, oder? 5 bis 6, was ich will. Ist das einfach jetzt mit dem Wachsen spannend geblieben? Oder ist es inhaltlich spannend geblieben? Oder haben sich deine Aufgaben so verändert, dass du sagst, das ist geil?
Also die eine Auslegung ist, ich kann einfach nicht anders, dann macht er das. Die vielleicht zu mir hier gewandte, ein bisschen charmantere Auslegung wäre jetzt, und das ist so wie ich es gelesen ist, es ist effektiv fast kein Jahr zu besangern, oder? Mhm. Wir haben 3 verschiedene Aktionäre gehabt in dieser Zeit. Zuerst lang sind wir selber Besitzer gewesen. Nachher haben wir 3 ganz unterschiedlich gelagerte Konzerne als Mutter gehabt. Kannst du dir mal vorstellen, dass sie 3 neue Arbeitgeber, 3 neue Jobs. Mhm. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat die Firma mittlerweile, glaube ich, von fast Hyperwachstum zu Stagnation, zu grossen Krisen, alles etwa schon 2-mal erlebt. Irgendwo kann jedes Jahr sagen, hey fuck, es ist wirklich immer noch super spannend und meine 3 Jahre S-Kurve, wie du so schön im Büchlein lernst, ist einfach noch nicht fertig geschrieben. Mhm. Und auch gerade jetzt, was passiert in unserer Welt, oder gehen wir weg vom reinen Installieren von irgendwelcher Gebäudetechnik hin zu Cleantech, zu Energie, zu AI, zu Algorithmen, zu die Hardware vor Ort, ist der kleinste Teil. Es geht jetzt um den Energiemarkt, der international global ist und sich momentan so ändert, wie nicht die letzten 200 Jahre, in Kombination mit den Regularien, wo du effektiv mit Nationalrat kannst reden und die die Inhalte brauchen, weil sie selber nicht genau wissen, wie sie Gesetze für morgen schreiben sollen. Also, er ist so dankbar und so ein cooler Playground, wo ich spielen darf. Also, ich noch nicht einen Tag das Gefühl hatte, oh shit, ist mir langweilig.
Mm.
Kann aber ändern.
Ja, genau. Und ich meine, das Wachsen heisst ja auch, dass du immer wieder neue Herausforderungen und neue Aufgaben ja auch hast, oder? Und so über das Wachsen eben genau, über dich raus. Erste Mitarbeiter, zweite und 500 wird irgendwann wahnsinnig abstrakt. Wie geht es dir mit dem, dass jetzt da 500 Leute, ich meine, damit ich kenne noch alle.
Also, nein.
Weißt du, den Anspruch gibt es ja manchmal
von der alten Partner. Aber ich beschissen ganz generell und noch viel beschissen mit 500 Namen. Aber im Fall... Also ich habe ehrlich gesagt wesentlich mehr Respekt vor all den Leuten, die eine Karriere machen und ihr Unternehmen nicht mehr selber aufgebaut haben. Weil die müssen ja immer wie... die müssen ja immer aus dem Nichts in eine neue Sphäre reinkommen und sich reindenken. Und ich sage, das ist ein Privileg. Ich habe ein 17-jähriges MBA gemacht. Ich habe mal 3 Leute verführen. Ich weiss nicht, ob ich nervös war, weil ich die Sitzung mit 5 Leuten musste leiten. Das ist 17 Jahre her, ich war nervös, weil ich nicht schlafen konnte. Und nachher wachst du mit dieser Firma mit, dann hast du das erste Mal einen Talk für 100 Leute, dann hast du den ersten SRF-Beitrag, dann hast du das erste Mal, wo du über 2 Hierarchie-Ebenen führst. Alles, was vorher gelernt hast, funktioniert null und nichts. Einfach nichts. Und nachher das erste Mal hast du 3 oder 4 Hierarchie-Ebenen und hast einfach, nein, ist es ein Privileg, dass du immer ein Jahr Zeit hast, um in das reinzukommen. Mhm. Das ist jedes Mal so etwas anderes. Und vielleicht zurück zu deiner Frage, was am Ende des Tages führe ich auch 12, 13 Leute, wie einer, der ein 12, 13-köpfiges Team hat, kann ja nicht mehr. Und darum so viel anders ist das wie gar nicht.
Mhm.
Du musst ein bisschen weiter denken, es geht alles ein bisschen langsamer. Mhm. Kultur hat und Strategie hat viel grössere Wichtigkeit als der Mikroentscheid und das verschiebt sich alles. Aber am Ende des Tages ist, ja, habe ich mehr Verantwortung als 500 Leute, aber am Ende des Tages kann ich nicht besser oder schneller oder intelligenter entscheiden, als wenn es ein kleines Team wäre.
Jetzt hast du schon eben schon 3 Investoren gehabt, oder? Jetzt, die bringen dich oft noch gerne in den CEO mit. Was würdest du sagen, warum hast du da verbleiben?
Also, vielleicht korrekterweise waren es 2 Investoren. Es ist eigentlich verkauft, haben wir damals an die Alpiq, grosser Schweizer Energiekonzern. Und die Alpiq hat den ganzen Teil mit 5000 Leuten an die Bouygues, an einen französischen Grosskonzern, verkauft. Also faktisch haben wir dort quasi den Aktionär gewechselt, aber es ist jetzt nicht ein ganz anderer Konzern.
Ja.
Notabene ist der gleich nach einem Jahr keiner mehr von meinen Chefen dort gewesen, wie vorher. Und heute haben wir gesagt, Damag, eine Schweizer Firma. Und vielleicht schnell ein bisschen zu den Unterschieden, oder? Ein Alpiq, dazumals Stromgigant mit einem Ableger mit 400-500 kleinen Handwerkern, ist ganz etwas anderes als ein Bouygues, wo an einem Patro gehört, wo Inseln in Frankreich im Meer besitzt und auf der ganzen Welt 1200 Mitarbeiter, ist meistens ganz etwas anderes als für einen Herr Häfner, der damals gehört, wo einfach ein grundsympathischer ehemaliger Gymnasial-Mathiklehrer ist, wo die Firma AMAG führt. Das sind 3 so andere Welten und so Bereiche, mit denen dürfen arbeiten. Deine Frage, warum bin ich noch da?
Ja.
Die anderen Fragen. Also, schau, ich glaube extrem, also, wir können vielleicht noch zur Frage, warum ich glaube, dass ich erfolgreich bin und deinen Maßstab habe. Die beantworte ich jetzt noch nie. Ja. Ganz konkret zu diesem Thema. Schau, ich glaube, du musst dich extrem gut können adaptieren in diesem neuen Umfeld. Du musst schnallen, was sie wollen. A. B. Du musst einfach frech sein.
Hm.
Du kennst dein Business so gut wie kein anderer. Du bist einer von diesen Konzernen. Keiner von denen hat mein Business gemacht. Und du musst selbst vertrauen, den Mut haben, ihnen zu sagen, hey, ich glaube so nicht, auch wenn du mein Chef bist. Und da kommt mir sicher zu gut, dass ich einfach extrem jung bin und noch nicht viel verlieren. Ich weiss noch, wo in einem von diesen Konzernen die Haarleiterin zu mir gekommen ist und hat gesagt, Noah, weisst du was, es ist so geil, du hockst in der Konzernleitungssitzung von ein paar tausend Leuten und kritisierst den CEO. Ey, das geht's doch nicht. Spinnst du eigentlich? Dann hat sie sich das überlegt und sie hat mir gesagt, vielleicht hat das damit zu tun, wie dann 30 war, dass ich einfach nichts zu verlieren habe. Weil alle anderen, die drinnen hocken, die haben halt ein grosses Haus, eine grosse Familie und einen Lebensstandard mit dem Geld aufgebaut und ich habe einfach nichts. Und darum kann ich vielleicht viel mehr riskieren, als das vielleicht andere auch haben. Eine Theorie. Und am Ende des Tages, schau, du musst einfach auch verkaufen. Wenn du das nicht kannst, hast du ein, zwei Nachteile im Leben.
Mhm.
Meine persönliche Beziehung. Und ich glaube, das ist der Punkt, wenn wir nachher zu Erfolg kommen, da bin ich nicht ganz einverstanden mit der heutigen allgemeinen Meinung, du musst einfach arbeiten. So hart, so viel, weil von mir kommt mehr. Und Work-Life in Air, die ist mir sehr wichtig, aber in dieser Zeit, wo du arbeitest, musst du eigentlich wirklich arbeiten. Und das, meine Meinung ist, wenn du das Gefühl hast, du kannst eine erfolgreiche Anführungs- und Schlusszeichen Karriere machen, du musst nicht viel arbeiten, dann glaube ich das nicht. Du kannst schon smart arbeiten. Mach ich auch, aber ich arbeite smart und viel. Also immer intensiv und du schaust in meiner Erfahrung einfach mehr raus. Und das ist nicht ganz populär, ist die Meinung. Ich glaube sicher, die kommt wieder.
Mm. Du sprichst auf die jungen Generationen irgendwie an, oder wo geht das her? Woher kommt das Bild?
Ich spreche ganz allgemein der Kontext rund um Management, Leadership und sicher auch ein bisschen Gen Z an, wie man über sie redet. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass das nicht kannst verallgemeinern. Es gibt jeder Schublade, und Gen Z ist eine schöne Schublade, gibt es die im linken und die im rechten Ecke. Und in der Gen Z können Leute, die sind richtig drauf und die arbeiten auch, wenn sie bereit arbeiten.
Mm.
Auch wenn die Grundeinstellung sicher anders ist. Auch meine Grundeinstellung ist schon anders als die von meinem Grossvater.
Ja.
Ich arbeite nicht jeden Samstag und Sonntag.
Ja.
Das ist sicher anders. Aber ich glaube, jetzt schweife ich ein bisschen ab, fairerweise, es gibt ein schönes Bild, wo der so siehst, wie Völker über Jahrhunderte erfolgreich werden. Das heisst, sie können aus dem Nichts arbeiten, sie sind hungrig nach mehr, nach Wohlstand, arbeiten, und irgendwann geht es nur gut. Und dann flacht die Kurve ab, und dann kommt das nächste Volk überholt. Und ich habe das Konzept mal vor 4-5 Jahren gehört, und ich habe fairerweise schon ein bisschen Respekt davor, dass wir in der Schweiz oder wir in Europa, die irgendein ist schon vielleicht nicht genug hungrig gewesen, und es können sie als links und rechts die ein oder andere Nation an uns vorbeiziehen, wo ich fairerweise muss sagen, hey, why not? Kann ja sein. Aber ja, ich glaube schon, dass ein bisschen hungrig sollst bleiben.
Und woher kommt eben das, dass du gern viel schaffst? Das ist ja auch so etwas, gell? Weil das hat man oder hat man nicht? Oder ist das ein Geschenk? Oder hast du das irgendwo dann in der Schulzeit erarbeitet? Weil die Schule ist heute ja schön und also sehr kritisch betrachtet, oder? Was lernt man denn da noch überhaupt fürs Leben? Und wo ist denn die in dem Moment gewesen, wo du gemerkt hast, hey, ich schaffe eigentlich sehr gern?
Und vielerweise bin ich ein schlechter Kritiker. Weil, für mich hat es ja funktioniert, oder? Das heisst, vielleicht sehe ich wegen dem auch die schlechten Seiten, die ein Schulsystem heute hat, wie ein bisschen zu wenig. Ich bin auch der Meinung, dass ich eine Lehre gemacht habe, und nach einer Berufsmatur, und nach einer Fachhochschule, und nach einem MBA, das heisst, oder durch von unten auf den Weg, nicht der akademische Weg, und ich bin der Meinung, für ganz viele Leute, wie zum Beispiel mir, wo in der Schule mit den Sprachen Vollpfosten war, halber Steniker, mathematisch talentiert. Und solange es einmal in Fächer gegangen ist, konnte ich nicht performen. Und was dann in meine Richtung gegangen ist, um Elektrotechnik und Mathematik, da bin ich abgegangen und habe tendenziell oben rausgeschwungen, wobei ich vorher ungenügend war. Oder?
Mhm.
Irgendwo kann ich mir jetzt das nicht beklagen. Deine Frage, viel arbeiten.
Ja, wie wächst so etwas? Ist das da? Ist das einfach da? Du hast gesagt, der Grossvater, oder? Es kann ja sein, dass das auch irgendwie, hast du jemanden, also weißt du, ein Vorbild gehabt, wo du gesagt hast?
Ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, sondern Psychiater und eine Krankenschwester. Und ich würde sagen, die haben auch gearbeitet und die haben viel gemacht. Das ist nicht nur ein Beruf, sondern auch sonst im Leben.
Mhm.
Ich glaube, es ist schon ein Geschenk, wenn du, und ich weiss, dass das auch sehr kitschig klingt, aber ich meine es einfach Vollgas so. Wenn du jeden Tag das darfst machen, wo deine Leidenschaft drin ist.
Mhm.
Oder Leidenschaft zum Schreiben im Flow. Wenn du in deinem Flow bist, wenn du jeden Tag das machst, wo du einfach, hey, ich weiss noch früher, und die anderen auch, früher, als ich Elektrotechnik gelernt habe, habe ich programmiert. Und wenn ich eine 5 Stunden kann irgendetwas programmieren, bin ich im Flow gewesen. Ich weiss noch, wo ich übergeschaut habe zum CEO von der Firma, der ist lustigerweise so über 3 Gänge gesehen, angeschaut und denkt, hey, du Loser. Du bist jeden Tag im PowerPoint in dem Excel. Ich kann Sachen erfinden. Hey, was bin ich für ein glücklicher Sieg? Und ich will nie werden wie du. Und ich wollte nur sagen, Flow kann sich verändern. Heute bin ich in dem Flow, wo ich bin. Und darum arbeite ich unglaublich gern. Und ich bin mir schon bewusst, dass du nicht jedem kannst sagen, such so lange einen Job, bis du in deinem Flow bist und bei dir Leidenschaft. Es gibt einfach Leute, die können das. Ich weiss nicht, von der Ausbildung oder von der Marktlage, nicht ihre Leidenschaft arbeiten. Aber wenn du das machst, was du sehr gerne machst und mit Geld verdienst, dann bist du einfach... hast Glück.
Mhm. Wenn, nachher bist du also mal auf dem Weg, im Flow, und es läuft, so. Selbstsicherheit, Selbstzweifel, der Ecke. Wie redet denn dein innerer Kritiker so mit dir? Oft hart.
Also, ich glaube, jeder, der würde sagen, dass, also, ich glaube, ohne Selbstkritik, Selbstdisziplin und sich selber zu fragen, wachst du nicht. Ich behaupte jetzt mal, ich bin sehr selbstkritisch, versuche es zu sein, versuche mich zu fragen und die weiterentwickeln, das musst du auch, sonst kommst du nicht. Und das Coole ist, als Unternehmer, und das ist vielleicht ein Vorteil, wenn du wirklich mal Unternehmer bist, die Option zu scheitern oder nicht besser werden, gibt es nicht. Weil du gehst nicht auf. Du gehst nicht Konkurs. Du gehst dein Leben nicht auf. Das heisst, hey, was habe ich falsch gemacht, dass es nicht gut gekommen ist? Das heisst, du wirst automatisch reflektiert und selbstkritisch und musst deinen hohen Fehlern nachgehen, weil du musst es besser machen, kannst du Löhne zahlen. Also das heisst, selbstkritisch unbedingt, jawohl, aber ich glaube, dass Optimisten und Träumer, und ich bezeichne mich als beides, einfach viel einfacher durchs Leben gehen. Das ist jetzt auch keine neue Weisheit, aber ich habe eine Theorie dazu. Und zwar, als Optimist hast du nicht so Angst, wenn du ein neues Risiko eingehst, dass dir wirklich etwas Schlimmes passiert. Und das kombiniert mit der Überlegung, wie mehr du am Glücksrad drehst und wie mehr du Sachen probierst, desto eher hast du irgendeinmal das hohe Goldige losgezogen. In dieser Kombination, wenn du keine Angst hast vor dem Drehen, du drehst immer, und wenn du nur manchmal drehst, irgendwann kommt es, kannst du das Glück forcieren. Darum glaubt die Optimisten und Träumer haben viel mehr Glück. Das heisst, wenn du ein Optimist bist und in Kombination noch in dem schaffst, wo die Flow ist, dann glaube ich, kannst du das Glück ein bisschen forcieren. Aber ganz sicher nur zum Schluss, zu einem bisschen.
Jetzt genau das selber dich entwickeln, oder? Also Persönlichkeitsentwicklung und so, das, da gibt es ja viele Angebote. Und man kann sagen, ja gut, eben, ich bin Unternehmer, ich habe genug Schule, wo ich kann lernen kann. Aber, und dann bekommst du ja noch eben dem Fall aus der Psychiatrie-Herkunft, rein jetzt generationenmässig, jetzt nicht, dass du bist, aber im Sinn von...
Weißt du ja nicht.
Wer vielleicht, weiss ich nicht, ja. Habe ich nicht gefragt, genau. Aber interessiert dich dann quasi noch mehr dein Wachstum und das Menschsein, so dass du wirklich dort auch investierst? Oder wachst du quasi mit dem, wo dich fordert?
Also, ich glaube, jeder, der führt, fast gleich wie gross es ist, der weiss, dass das nebst Strategie und dem Fachlichen zu 80% ein menschliches Thema ist. Und es geht nichts um nichts anderes als um Motivation, zwischenmenschliche Konflikte und daran können lesen. Und das kannst du nur auf diesen Klavierseiten kannst du nur spielen, wenn du dich selber extrem gut kennst. Yeah. Das heisst, jeder, der führt, hat früher oder später irgendwann gelernt, du musst zuerst mal dich extrem gut können, dich selber weiterentwickeln, damit du fähig bist, andere weiterzuentwickeln. Das ist mein Verständnis von Führung, andere weiterzubringen. Ergo, selbstverständlich bin ich tagtäglich dran, zu versuchen, besser zu werden, mich besser zu können, meine Fehler zu verstehen. Und
ist das viel überdenken? Oder wie machst du das? Ich meine, bist du ein Meditierer?
Nein, überhaupt nicht. Ich würde gerne, schaffe es nicht, zu nervös, wie du merkst.
Oder weißt du, es gibt ja jenste Techniken aus der Emotional Intelligence, da kenne ich mich ein bisschen aus als Teacher, aber da weißt du, von Journaling, über Meditation, über Atemtechnik, über Ding.
Zero.
Eben, genau. Zero. Interessant.
Zero.
Wie lernst du dich dann kennen?
Feedback ist etwas vom Wertvollsten, was ich bekomme. Ich bin der Meinung, wenn sich jemand entscheidet, dir das Feedback zu geben, heisst, dass es er sein inner Schweinehung jemandem etwas Negatives müssen sagen, für dich überwindet. Das heisst, du sagst mir, hey Noah, du hast im Fall jetzt ein bisschen viel geredet jedes Mal. Das ist ja nicht angenehm, dass du mir das sagst. Du hast trotzdem entschieden, das mir zu sagen. Irgendwo ist das mal etwas riesen Tolles. Und ich motiviere mein Umfeld in jeder Hierarchie und Dimensionsebene dazu, mir Feedback zu geben. Und versuchen auch nicht mit einem Aber und einer Rechtfertigung zu reagieren, sondern es wirklich zu inhalieren und zu überlegen, was kann ich besser machen. Ich glaube, das ist das wichtigste und das einfachste Instrument. Und das zweite ist nachher, hey, laufst du mit einem komischen Gefühl aus der Sitzung und merkst, oder aus einem privaten Event und denkst, hey, du bist jetzt die ganze Zeit im Mittelpunkt gestanden. Bist du wirklich einer, der all deine Kollegen nicht reden, sondern nur, weil du schnell und viel redest, immer redest? Ist das wirklich der Noah, wo du glaubst, dass es der richtige ist? Und dann sagst du so, hey, das mache ich das nächste Mal besser. Und das, auf Gefühl und auf all das hören.
Mhm.
Und fairerweise,
aber wie findest du denn so einen Zugang? Für viele ist ja wirklich das Zuhören zu den Emotionen schon sehr komisch. Aber nur schon, dass du sagst, ja, ich fühle mich irgendwie, ist ja schon quasi wie, aha, da könnte etwas Information drin sein.
Ja, ich würde das auch sagen, ich glaube, ehrlich zu dir selbst sein. Also, hab den Mut, dass etwas für dich nicht gut kann sein, als nachher Zulust zu ändern, oder? Bis, wenn du spürst, dass etwas nicht gestimmt hat, hey, da hat es nicht gestimmt, lass es können sein und ändere es einfach. Und ändere es. Also, auch wenn es größere Konsequenzen hat. Aber schau, hey, ich kann das nicht so beantworten, wie du mir fragst. Wo ich sicher der Meinung bin, ist, als junger, 20-jähriger Gründer, hast du mal keine Ahnung, dass du das Risiko gehst und machst es einfach und hast dann das Gefühl, du weißt alles. Aber ich glaube, es bringt schon etwas, wenn du, wenn ich bei erst 37 eine gewisse Erfahrung hast. Erfahrung ist schon etwas Wertvolles. Mm. Du siehst gewisse Muster, du kannst dich selber, du weißt, was du willst und was du brauchst. Und wenn ein bisschen Erfahrung in Kombination mit Selbstreflexion zusammen tust, ist jetzt für mich so eine relativ spannende Sache. Aber hey, wer bin ich, um zu dem Auskunft zu geben? Nur weil ich Glück hatte, zum richtigen Moment, am richtigen Ort, in die richtige Technologie zu investieren und viel geschafft habe, weiss ich nicht, ob ich da bin, wo zu solchen Sachen die Auskunft geben, weil es gibt sicher Menschen, die mit sich selber besser connected sind. Aber das sind einfach meine Gedanken dazu.
Gibt es denn dort eine Sehnsucht? More Connection zu dir, dass du das merkst? Wer dort noch Data oder Information, wo du sagst, wow, wenn ich da einen Zugang hätte. Weißt du, wie du vorher gesagt hast, ich bin zu gibbelig für Meditation, aber wenn ich es könnte, da ist vielleicht etwas, wo man noch gut, weißt du, wo noch geil wäre.
Ja, also wenn ich meine Art Meditation nicht finde, zum Beispiel beim Joggen, beim Sport habe ich die, komme ich so in den Flow klein. Wenn ich den Knopf drücken könnte, wäre es schon mal geblieben.
Also, geil. Du, Vater sein, hast du noch gesagt, gell? Du bist Papi.
Mhm.
Ja. Was ist denn das für ein Impact auf Erfolg? Weißt, da kommt plötzlich ja ein recht guter Spiegel, recht eine neue Liebesebene.
Ja,
was hat das Vaterwerden mit dir gemacht?
Also für jeden, der selber Kind hat, was erzählt er da? Für jeden, der nicht hat, versteht es eh nicht. Wenn du Papi wirst, hast einfach du eine Dimension in deinem Leben, die du vorher nicht könntest und eine tiefe Liebe, die, glaube ich, schöner und brutaler und viel auf einer anderen Ebene spielt, als alles andere, was du erlebt hast. Also, das ist komplett mindblowing und das Schönste, was du in meiner Optik überhaupt kannst machen und dürfen erleben. Darum ist es für mich nicht vergleichbar. Natürlich, und jetzt die nächste Frage von dir, Jon, wie vereinbarst du dein viel Arbeiten? Du hast ja gerade vorhin gesagt, du arbeitest sehr viel.
Nein, nicht einmal. Meine nächste Frage wäre, nein, weil das ist, ja, I know, that's a hustle für alle. So, und wir geben dir irgendwie ein bisschen unser Bestes, wenn du etwas dazu willst sagen, wie du es machst, gern. Sonst wären meine Fragen andere nachher.
Ja, ich versuche etwas zu sagen. Ist allerdings nicht von mir, aber ich finde es noch ein cooler Gedanke, von eine CEO, eine Frau, wir haben gelesen, am NZZ-Interview, sie hat gesagt, hey, mir ist bewusst, ich will Karriere machen, zu dem heisst es viel arbeiten. Und ich will eine gute Mutter sein, zu dem heisst es präsent sein, es kommt nicht ohne Zeit. Und das heisst, selbst in den nächsten 10 Jahren habe ich halt keine Hobbys mehr. Und ich sehe meine Freunde schon noch, die ich pflege, aber es hat halt nicht mehr so viel Platz, aber ich verzichte vor allem auf meine Hobbys. Und so sage ich es mir, ja, früher Triathlon gemacht, biked und ganz viele Sachen gemacht. Hey, jetzt ist es einfach okay für mich, seit 10 Jahren das nicht machen. Und ich freue mich dann hure, wenn ich es nachher wieder habe. Und mir denkt, alles zu wollen geht nicht. Das zu akzeptieren, ist mit dem Ratschlag, den ich aus dem NZZ jetzt zitiert habe, für mich noch ein spannender Weg.
Hast du schon eben Zeug gelernt, jetzt von dem praktisch in Kontakt zu sein mit dem kleineren Mensch, wo du nachher im Business schon auch irgendwie gemerkt hast, wow, geil.
Das einzige Relevanz. Also, schau, hey, wenn ich ab und zu wieder 2 Stunden ein Detail mit etwas stürmen und kämpfen, wie das Reporting und so sind aufgebaut sein. Und dann nach oben kommst du heim und siehst ein Leben. Jetzt 2 Stunden was genau gemacht versus was es wirklich geht im Leben. Oder mit Relevanz meine ich das dann mal, hey, musst nicht alles Ganze so ernst nehmen, es geht auch wie noch anders.
Mhm.
In dem Zusammenhang.
Ja, okay. Jetzt ist so ein bisschen, wenn du so zurückschaust, immer auch das Thema, da hat es ein paar Erfolge gegeben. Gibt es da irgendetwas, wo du besonders stolz bist? Gibt es da so ein Stolzgefühl auch? Das ist etwas, was man auch nicht so zeigt damit, gell? Irgendwie das hure Stolzzeug. Ja, ja, gut, habe ich gemacht, sagen wir dann oft als Unternehmer, weil ich als Nächster ist schon da.
Kann ich das überspringen einfach mit dem?
Ja, lass mal den weg, genau. Und dann ist wirklich so im Sinn von, hey, fuck, yes, da bin ich stolz. Das war geil. Yes!
Ja, gibt's.
Geil!
Also,
dürfen wir das hören?
Wenn ich extrem stolz darauf bin, dass ich das ja auch nicht allein gemacht habe, sondern das erste Mal seit 17 Jahren mit meinem Geschäftspartner, Sammy Bär, Kantonsrat von Solothurn, nicht so viel in den Medien, weil ich Rampensau bin, redet nicht so viel, was er schafft, und einfach auch stolz, dass wir das 17 Jahre zusammen arbeiten, weil mit mir, also zwei von mir, das wäre ja eine Katastrophe, und zwei von ihm auch. Das heisst, dass wir das seit 17 Jahren zusammen arbeiten, das alles zu machen, auf das bin ich auch stolz und riesig glücklich und dankbar. Und dann habe ich klar, come on, hey, vor 17 Jahren X-Firmen angefangen, ich sehe den fucking Grösste. Bei aller Bescheidenheit, dass viel Mitarbeiter nicht wichtig ist, etc., etc. Wenn halt alle gleichzeitig starten und du dann mit deinem Team, und nein, mit deinem Team schaffst, halt gleich etwas Kühleres oder Relevanteres zu bauen, dann macht dich das stolz, Ende, Punkt. Und das ist auch okay, so finde ich. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo wir jetzt gerade dran sind, wo einfach die komplett neue Energiewelt und was man mit dem machen kann, was jetzt hier passiert, das ist so geil und das Fakt so urfest. Das macht mich stolz, dass wir dort in der Geschichte unterwegs sind.
Und jetzt noch in die Zeichenzeiten noch schnell einmal so im Sinn von oder Umgang mit Rückschlägen ist so also immer etwas, oder? Weil dann kommt der Kritiker und sagst, siehst, ja, oder irgend so ein Kommentar hat er dann, oder das Umfeld freut sich noch im Sinn von, ja, ja, genau. Wie bist du so mit diesen Hindernissen und Umgang mit Rückschlägen unterwegs?
Also, wir haben noch 5 Jahre die erste grosse Krise gehabt. Und ich weiss noch, Sonntag oben bei meinen Eltern daheim noch heute viel, Mami, Papi, Scheisse, läuft nicht gut, müssen von 20 Leuten auf 100, aber 20 Leute können. Und wirklich krass, gell? Also wirklich, das ist einfach Scheisse, das ist heute noch Scheisse, was musst du machen. Und ich weiss noch, wie mein Papi reagiert und gesagt, Noah, ich bin so froh. Ich so, lass du mich zu? Ich hatte gesagt, dass es mir Scheisse geht. Ich muss so, es ist eine Krise. Er hat gesagt, nein, du hast mich nicht verstanden. Ich bin so froh, dass dir schlussendlich etwas nicht gelingt. Weil so Typen, die immer alles gelingt, das werden so unausstehliche narzisstische Kotzbröcke. Und je früher als du lernst, dass das Leben auch aus Scheitern besteht, desto eher wirst, sympathisch oder lernst damit umzugehen. Und das ist für mich ein schönes Bild, das ich immer wieder mitnehme. Und ja, wir scheitern die ganze Zeit, wir machen auch immer Fehler und ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte von Fehlerkultur etc. Ja. Kann man ja selber, weiss man, was man heute, wie man es heute macht, versuchen wir selbstverständlich auch. Fehler gehören dazu, du machst eigentlich optimalerweise mehr richtig als falsch und dann kommt es meistens gut.
Und wie lange brauchst du denn zum Erholen aus so Rückschlägen und so? Bist du ein Schnellerholer oder siehst du gerade wieder mit dem Optimist eben und so?
Wenn du das Glück hast, ein Optimist zu sein und ich behaupte mich und in Kombination mit schlechtem schon fast hardcore-mässig ausblendend, dann ist natürlich das eine brutale Kombi. Und fairerweise, ich habe das Gefühl, so einen Job nie zu machen, wenn du nicht wirklich stehaufmännchen bist. Wenn du nicht gegen Gefühle kannst schauen kannst, dann kannst du das nicht machen. Gell, jetzt mal eine Krise vor 7 Jahren, ich weiss noch, die Zahlbranche geht runter, der Aktionär sagt, hey, du musst Zahlen liefern, der Mitarbeiter sagt, hey, ich habe morgen keinen Job mehr, was machen wir? Und du siehst dort am Horizont ein Loch und das dreichst, dann überlebst du als Firma. Und du erzählst dir auf, es kommt gut. Ich muss einfach gerade auslaufen, ich bin am Loch. Ich glaube, sagst, ich muss nur gerade auslaufen und ich bin am Loch. Aber selber weisst du, was fuck, und er erzählt mir eigentlich, als ich sicher bin, dass es funktioniert. Und irgendwann, du musst schon eine gewisse Spannung aushalten und ein Optimist sein, um so ganz schlimme Krisen irgendwie zu bestimmen. Aber nein, die zweite Krise ist weniger schlimm als die erste. Bei alles.
Ja, dann kommen wir zum Abschluss. Also wenn du jetzt über den Erfolg nochmal reflektierst, was du jetzt auch gesagt hast und so, was hast du das Gefühl, kann man den Hörerinnen und Hörern sagen, was hinter dem Erfolg wirklich steckt vom Noah?
Also nein, ist nett, dass du Erfolg nennst, aber ich würde es in Brackets setzen. Definierst du, wenn du so willst. Ich glaube, Komponente Glück, Glück kann man ein bisschen forcieren, indem man viel mal aus der Komfortzone geht und viel mal am Glücksrad dreht. Aber es gehört einfach schon Glück dazu. Wer hat gewusst, dass wenn wir vor 17 Jahren in die Branche eingestiegen sind, dass die deren wer wächst? Die hat einfach viel weniger wachsen, wie sie alle gesagt haben. Und wir wären heute eine Firma von 20 Leuten. Ich würde nicht hier hocken. Hat auch alles genau gleich gemacht. Ich könnte nichts dafür, aber ich würde heute nicht hier hocken. Also es gehört wirklich Glück dazu, aber forciere es. Dann, wie gesagt, Leidenschaft, Flow, versuch möglichst viel von dem, was du schaffst, in dem Bereich zu sein, wo du gut bist oder gerne machst, was im Flow drin bist. Und dann einfach schaff's. Von mir kommt mehr. Punkt. Das ist meine fertige Überzeugung. Und umrandet ist natürlich alles von den richtigen Menschen, die du umgeben musst. Privat, geschäftlich, weil es ist immer nur eine Summe des vielen. Da oft hockt einfach einer davor, der redet, aber faktisch ist es immer eine Summe von vielen. Privat, wie geschäftlich.
Danke nochmal für den Blick hinter die Kulissen vom Erfolg, in Anführungsstrichen. Oder einfach dein Wirken. Ja, danke vielmals.
Danke, Flo.